Diese letzte Woche hat mich immer wieder das Schicksal dieser syrischen Familie Kufri beschäftigt. Sie kamen als Flüchtlinge nach Deutschland, um dem Bürgerkrieg in Syrien zu entfliehen, waren bereit, sich hier zu integrieren. Ein paar Mal haben sie auch unser Asylcafé besucht. Und dann passierte in der Neujahrsnacht dieser schreckliche Unfall, in dem Musab, der Vater, und auch der 10-jährige Sohn ums Leben kamen, der 7-jährige Junge war Anfang dieser letzten Woche immer noch im Koma, schwebt noch in Lebensgefahr. Frau Kufri ist schwanger mit Zwillingen. Man hört von solchen tragischen Ereignissen und ist erstmal sprachlos. Die Menschen, die so eine furchtbare Not erleben müssen, die tun uns wirklich furchtbar leid. Und die Frage, die dann irgendwann mal aufkommt, zumindest bei mir, ist: Gott, warum hast du das nicht verhindert? Warum lässt du sowas zu? Du bist doch ein Gott der Liebe und du hast die Macht, solche schreckliche Dinge zu verhindern. Diese Menschen waren bestimmt nicht schlechter als größere Sünder oder größere Sünder als manche andere. Nun, Gott sei Dank hat, zumindest so viel ich weiß, keiner von uns hier eine Tragik solchen Ausmaßes erleben müssen. Aber die meisten von uns haben schon manches Leid und manchen Verlust, manche Not erlebt. Wir wissen alle, oder zumindest diejenigen unter uns, die schon ein paar Meilen unterwegs sind in diesem Leben. Wir wissen, was es bedeutet, einen Traum zu haben, der dann plötzlich zerbricht. Ich hatte auch den Traum, dass mein Vater seine jüngste Enkeltochter heranwachsen sieht. Und dann passierte dieser Unfall. Und 3 Wochen später war mein Vater tot. Und man steht da vor einem zerbrochenen Traum, enttäuscht, leer, traurig. Wie gehen wir damit um, wenn unsere Träume zerbrechen? Und ich denke da nicht an irgendwelche abgehobenen Träume von Ruhm und Reichtum. Ach, ich träume jetzt von meinem tollen 911er. Sondern zum Beispiel der Wunsch nach Gesundheit meiner Lieben, der Wunsch nach guten Beziehungen unter der Familie, in der Familie, mit Freunden, der Wunsch nach Bewahrung vor Unfällen in einem Urlaub, der Wunsch, dass sich unsere Kinder gut entwickeln, von Herzen Jesus nachfolgen, Gott lieben, gut lernen, einen passenden Beruf finden, eine tolle Ehepartnerin oder Ehepartner. Das sind nicht abgehobene, egozentrische Träume, die wir haben. Unsere Träume sind gut. Und wir vertrauen Gott so gut wir können, beten sicherlich auch für unsere Kinder und unsere Lieben und unsere Freunde und unsere Gemeinde. Und dann kommt alles anders. Die Wünsche bleiben unerfüllt. Die Kinder entwickeln sich in Richtungen, die uns vielleicht nicht gefallen. Die Gemeinde, statt zu wachsen, schrumpft. Geschwister, denen man vertraute, verlassen einen. Die Träume zerbrechen. Gott hat offensichtlich nicht das für uns getan, was wir von einem guten Freund eigentlich erwartet hätten. Vor allem nicht von einem, der genug Möglichkeiten zur Verfügung hat. Manchmal scheint es, als sei Gott der Freund, der sich am wenigsten um mich kümmert. Wenn unsere Träume zerbrechen, dann tut uns das weh. Und der Schmerz, er will nicht so leicht verschwinden. Und wir sind dann versucht, ihn zu betäuben. Vielleicht durch mehr Arbeit. Vielleicht durch ein bisschen mehr Vergnügen. Lass uns Netflix abonnieren, uns ein bisschen mehr ablenken oder wir suchen ein bisschen mehr Anerkennung. Das tut auch gut. Es gibt dieses ganz bekannte Muster. Plötzlich werden wir mächtig angezogen von irgendwelchen niedrigeren Freuden. Wenn Träume zerbrechen, meine Lieben, wird unser Vertrauen und unsere Hoffnung angefochten. Und die Frage stellt sich, was bedeutet es, auf Gott zu vertrauen in einer Welt, in der gute und schöne Träume zerbrechen und er scheinbar nichts dagegen tut? Die Bibel gibt uns immer wieder Antwort auf diese grundlegende Frage. Sie taucht immer wieder auf. Eine uralte Geschichte darin habe ich erst letzte Woche wieder gelesen und ich möchte, dass wir sie gemeinsam in den nächsten Wochen betrachten. Wir finden sie im Alten Testament, im Buch Ruth. Es ist eine wunderbare Geschichte über Gottes Vorsehung, in der auch zerbrochene Träume vorkommen. Und gerade diese zerbrochenen Träume sind Gottes unerwarteter Weg zur Freude. Das ist eigentlich die Hauptaussage dieses biblischen Buches. Zerbrochene Träume, Gottes unerwarteter Weg zur Freude. Im Buch Ruth finden wir eine Geschichte, die uns zeigt, wie Gottes Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken, seine Wege anders als unsere. Es ist eine Geschichte, in der ganz gewöhnliche Menschen sich fragen, wo ist Gott, wenn eine Tragödie nach der anderen mein Leben anfechtet? Wo ist Gott in einer dunklen, gottlosen Zeit, in der es keine Propheten, ja auch keine Intrigen leiten, keine Politiker mehr gibt, die was taugen? Wo ist er in dem ganzen Wirrwarr meines Lebens? Ich möchte euch ermutigen, diese Geschichte in den nächsten Wochen zu lesen. Es sind ja nur 4 Kapitel und es braucht, wenn man langsam liest, nicht mehr als 25 Minuten, die ganze Geschichte zu lesen. Das erste Kapitel habe ich überschrieben: Bittersüße Vorsehung. Die Geschichte beginnt mit dem Satz, Ruth 1, Vers 1, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, dann stand eine Hungersnot im Land. Die Story findet also statt in der Richterzeit, circa 400 Jahre nachdem Israel unter Joshua das verheißene Land eingenommen hat und bevor der Zeit der Könige, also irgendwann zwischen dem Jahr 1100 und 1500 vor Christus. Das Buch der Richter endet mit dem bemerkenswerten Satz, Richter 21, 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das klingt nach Anarchie. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und wenn wir das Buch der Richter auch noch lesen, dann finden wir dort ein interessantes Muster. Das Volk sündigt, wendet sich zu falschen Göttern hin, sucht seine Freude anderswo als in Gott Jahwe. Gott straft sie durch Feinde, die in das Land eindringen, ihnen das Leben schwer machen. Dann schreien sie irgendwann mal in ihrer Not wieder zu Gott. Gott hilft. In seiner Gnade erweckt er ihnen einen Richter. Das Volk wird wieder befreit. Immer wieder dieses Muster. Rebellion, Befreiung, Rebellion, Befreiung. Und wir lesen das und denken, wo erfüllt sich da Gottes Absicht mit seinem Volk? Und dann folgt das Buch Ruth. Und seine Geschichte lässt uns einen Blick erhaschen über Gottes verborgenes Wirken in den schlimmsten und dunkelsten Zeiten. Und das nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch im persönlichen Leben einer Familie. Gerade dann, wenn du denkst, Gott sei ganz weit weg von dir oder er habe dir den Rücken gekehrt, legt er vielleicht einen Grundstein für eine viel, viel tiefere und größere Freude in deinem Leben. Wir können das Ganze noch nicht sehen. Aber selbst aus dem Zerbrochenen macht er Schönes. Das ist auch die Botschaft des Buches Ruth. Lass uns jetzt in die Geschichte ein bisschen tiefer eintauchen, in das erste Kapitel, und uns wirklich von Gottes Geist berühren lassen und verändern lassen durch das, was hier steht, durch diese Geschichte. Ich lese uns die Verse 1 bis 5. Ich habe sie überschrieben, wenn eins zum anderen kommt. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, dann stand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Noemis Mann, starb. Und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen, die Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch die beiden Machlon und Kiljon, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Diese Verse, sie beschreiben die schwierige, die leidvolle Situation dieser Frau namens Noemi. Eine Hungersnot hatte Elimelech und Noemi und ihre beiden Söhne dazu bewogen, Bethlehem, wörtlich das Brothaus, das bedeutet Bethlehem, zu verlassen und nach Moab, einem heidnischen Land mit fremden Göttern, überzusiedeln. Es war natürlich riskant, weil Gott hatte doch seinem Volk geboten, sich fernzuhalten von heidnischen Nachbarn, eben wegen der heidnischen Göttern. Aber wenn der Magen knurrt, ist man schnell bereit, auch mal Kompromisse zu machen. Und sicherlich haben sie gedacht, wir bleiben ja nur so lange in Moab, bis es wieder anfängt zu regnen in Juda. Kurz nachdem sie in Moab ankamen, passierte es. Elimelech stirbt plötzlich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Noemi diesen Tod als Gericht Gottes verstanden hat für sich, weil sie eben das Brothaus Bethlehem verlassen hatten. Auf die Hungersnot folgt jetzt noch der Tod. Ein Traum war also zerbrochen. Aber dann lernten die beiden Söhne ein paar netten moabitische Mädchen kennen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth, und sie heiraten diese Mädels. Und vielleicht dachte Noemi, wie wir alle denken, wenn es nicht schlimmer kommt, dann werden wir es doch schaffen. Wenn uns genug Gutes widerfährt, an dem wir uns eben erfreuen können, dann werden wir auch mit dem Schmerz irgendwie fertig werden. Gott weiß doch, wie viel wir verkraften können. Er hat doch auch mal gesagt, dass er uns nie mehr auferlegen wird, als wir tragen können. Das kann dann auch unser Traum werden, dass uns genug Gutes widerfährt, damit wir durchhalten können. Es gibt ja tatsächlich Leute, wenn ihnen etwas passiert oder es ihnen schlecht geht, dann haben sie dieses Gefühl, sie müssen sich was Gutes tun, sie gehen sofort einkaufen. In Noemis Fall kam es noch schlimmer. Auch die beiden Söhne, Machlon, der Name heißt schwächlich, warum auch immer, und Kiljon, sein Name heißt übersetzt verschmachten. Kann mir nicht vorstellen, warum sie ihre Kinder so genannt haben, aber auch die zwei Söhne sterben plötzlich. Der Text sagt uns nicht, warum sie gestorben sind. Aber wir wissen, dass Gott sie hätte am Leben erhalten können, doch er tat es nicht. Hungersnot, Umzug, Tod. Ein kleiner Hoffnungsschimmer und dann wieder Tod. Wenn eine Tragödie der anderen folgt, ein Traum nach dem anderen zerbricht, was dann? Lass uns weiterlesen, die Verse 6 bis 13. Sie sind eine Beschreibung der Verzweiflung Noemis. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Noemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zu ihrem Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie er es an den Verstorbenen und an mir getan hat. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschnitt. Da hoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Noemi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spräche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Dieser Abschnitt lässt uns ein bisschen in dieses verzweifelte Herz Noemis blicken. Als sie hörte, dass die Hungersnot in Juda aufgehört hatte, entschließt sie sich, zurückzugehen in ihre Heimat. Ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie einen Teil des Weges. Aber dann beginnt Noemi, sie zu überzeugen, wieder zurückzukehren. Sie sagt ihnen im Grunde, ich kann euch nichts anbieten. Ihr seid besser dran ohne mich. Ein typisches Merkmal eines verzweifelten Menschen ist, dass er meint, ohne ihn würde es den anderen besser gehen. Und sie wünscht ihren beiden Schwiegertöchtern genau das, was in jeder Kultur zu Recht als ein gutes Leben bezeichnet wird. Eine neue Ehe, Kinder, ein schönes Haus, mehr soziale Sicherheit. Was ist das eigentlich? Ein Glück, das eben von den Umständen abhängt. Zweitens besteht das Glück bei Noemi nur noch in der Erinnerung. Das ist übrigens ein zweites Merkmal von verzweifelten Menschen, dass sie glauben, für sie würde keine Aussicht mehr bestehen, noch einmal glücklich zu werden oder Glück zu erleben. Habt ihr es herausgehört? Ich bin doch eine alte Frau. Ich kann nicht damit rechnen, noch einmal zu heiraten und Kinder zu bekommen. Und selbst wenn, es wäre absurd, wenn ihr so lange warten solltet, bis meine Söhne so alt werden, damit ihr sie heiraten könnt. Der Zug ist abgefahren, kehrt um, geht nach Hause. Mein Glück ist Geschichte. Meine Hoffnung ist gestorben, aber eure noch nicht. Kehrt um. Klingt alles sehr logisch. Und so küsst Orpa Noemi und kehrt nach Moab zurück. Aber Ruth reagiert anders. Und das schauen wir uns gleich noch an. Aber zuvor noch ein drittes Merkmal verzweifelter Menschen ist, dass sie an ihrem Leid letztlich Gott die Schuld geben. Noemi ist überzeugt, dass die Hand des Herrn gegen sie ausgestreckt ist, Vers 13. Und auch in Vers 20 sagt sie, wo sie dann zurück ist in Bethlehem, ihren Bekannten, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Er hat mich gedemütigt. Er hat mich betrübt. Gott ist schuld an meinem Leid. Er hat meine Familie umgebracht. Wenn in unserem Leben Schlimmes passiert, dann ist Gott schuld. Vielleicht will er uns strafen, weil wir etwas falsch gemacht haben, weil wir vielleicht ungehorsam waren. Er hätte unser Unglück verhindern können, aber er tat es nicht. In diesen linearen Kategorien denken wir Menschen, auch als Christen, sehr, sehr oft, wenn wir verzweifelt sind. Aber aus Gottes Wort wissen wir nicht immer, wenn Gott leidvolle Dinge in unserem Leben zulässt, will er uns strafen. Im Psalm 34, Vers 20 steht, wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Der gleiche Psalm, aus dem auch die Jahreslosung dieses Jahr kommt. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament wird den Gläubigen verheißen, dass sie kein Leid in ihrem Leben erfahren werden. Nirgends. Und selbst angenommen, mal angenommen, dass Noemis Verlust und Leid die Folgen ihres Ungehorsams waren, dann ist die Geschichte umso ermutigender, weil sie zeigt uns, wie Gott die Dinge wenden kann, wie aus Gericht Gutes entstehen kann, wie dem Gericht Gnade folgt. Glaube also nie, dass wegen deiner Sünden in der Vergangenheit es keine Hoffnung für die Zukunft gibt. Auch durch unsere Verzweiflung hindurch kann Gott wirken. Nochmal Psalm 34, 19. Da steht, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Noch eins möchte ich hier erwähnen, wenn es um Noemi geht. Mich beeindruckt ihre Ehrlichkeit in ihrer Verzweiflung. Sie sucht nicht irgendwie was vorzugeben, was nicht ist. Als sie nach Bethlehem ankommt, begrüßt sie ihre Freunde mit einer Bitte und auch mit einer Feststellung. Vers 19. So gingen die beiden, Noemi und Ruth, ist mit wir gemeint, oder mit den beiden gemeint, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen. Und man fragte, ist das Noemi? Sie aber sprach, und jetzt folgt diese Bitte, nennt mich nicht Noemi. Noemi bedeutet übrigens wörtlich übersetzt, meine Liebliche. Nennt mich nicht meine Liebliche, nennt mich nicht Noemi, sondern nennt mich Mara. Bitterkeit. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Diese Frau ist sehr authentisch. Sie sagt ihren Bekannten, Freunden, ganz ehrlich, wie miserabel es ihr geht. Sie versucht nicht etwas vorzuspielen. Sie gibt offen zu, dass sie verbittert und deprimiert ist. Und dann folgt diese Feststellung, Vers 21, voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Es ging ihr miserabel. Und in ihren Augen war Gott der Urheber ihres Unglücks. Es ist erstaunlich, wie ehrlich sie darüber spricht. Sie kamen zurück nach Bethlehem, als die Gerstenernte begann. Die Hungersnot war vorüber. Es regnete wieder. Die Stadt ist in Partylaune. Es war Zeit zum Feiern. Aber Noemi war nicht zum Feiern zumute. Lawrence Crabb, der vor 10 Jahren uns mal auch hier besucht hat und einige Bücher geschrieben hat, der schreibt in seinem Buch, wenn Gott deine Wünsche nicht erfüllt, ein schon etwas älteres Buch, das aber immer noch erhältlich ist und das ich euch gerne empfehlen möchte. Es verwendet als Grundtext oder als Grundgeschichte gerade die Geschichte des Buches Ruth. Es ist also eigentlich das Buch zu dieser Predigtreihe. Er schreibt, kein Mensch ist so einsam wie ein trauriger Mensch auf einer Party. Wart ihr schon mal auf einem Fest und es ging euch überhaupt nicht gut? Ihr wart traurig und jeder feiert und jeder ist in Partylaune und man fühlt sich total am falschen Platz. Und dann sagt er etwas provokativ. Ich vermute, dass die Hälfte der Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen sich so fühlt wie Noemi, als sie nach Bethlehem kam. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Es ist seine Vermutung. Ich hoffe, dass er nicht recht hat. Aber vielleicht hat er recht. Ich weiß es nicht. Wenn ein Freund uns erzählt, er sei begeistert über alles, was Gott in seinem Leben tue, dann geben wir nur ungern zu, dass wir irritiert sind über alles, was er nicht tut. Das kann ich nachvollziehen, das habe ich schon oft erlebt. Und dann schreibt er sehr ehrlich darüber, dass er manchmal den Eindruck hat, viele Gemeinden polieren ihre Fassaden und leuchten so schön von außen. Aber sind sie wirklich Orte der Hoffnung? Und er schreibt weiter, wo innerer Zerbruch gering geachtet, wo die wahre Geschichte nie erzählt wird, da spürt man auch nichts von der Kraft Gottes. Wo man ihn aber zulässt, diesen inneren Zerbruch, und barmherzig annimmt, da wird etwas von der Hoffnung des Evangeliums erfahrbar. Meine Lieben, ich wünsche mir sehr, dass unsere Gemeinde ein sicherer Ort ist, wo man ehrlich sagen kann, wie einem zumute ist, statt vorzutäuschen, was in den Augen der anderen hätte sein sollen. Lasst uns ehrlich zueinander und zu Gott sein, wie Noemi. Nichts vortäuschen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt auf dem Weg der Hoffnung hin zur Freude. Gott ist am Wirken, auch dann, wenn wir nur Dunkelheit sehen. In seiner Vorsehung, die wir manchmal in unserem Leben als total bitter empfinden, wirkt er darauf hin, dass wir durch Leid und Schmerz zu unvorstellbarer Freude gelangen. Als Noemi traurig und bitter und enttäuscht und pleite zurück nach Bethlehem kam, da konnte sie nicht ahnen. Sie konnte nicht sehen, dass sie einen Enkelsohn am Ende des Briefes in ihren Händen halten wird, das Kind von Boas und Ruth. Und jetzt, EFG, ihr Bibelkenner, wie geht's weiter? Der Davids Großvater werden wird und Teil der Geschlechtslinie des Messias ist. Aber ein Hoffnungsschimmer ist auch schon in diesem ersten, eher traurigen Kapitel des Buches Ruth ganz deutlich zu sehen. Ich sehe ihn in Ruths Treue und Hingabe, dieser moabitischen Schwiegertochter von Noemi. Lesen wir mal, wie sie reagierte auf Noemis Aufforderung, wieder zurückzugehen in ihre Heimat. Vers 14. Da hoben sie ihre Stimmen, also beide Schwiegertöchter, und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach, also Noemi, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete. Und jetzt folgen diese unglaublichen Worte. Lasst die mal auf euch wirken. Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. Sie gingen beide, bis sie nach Bethlehem gelangten. Ruths Worte. Sie atmen einfach Hoffnung. Sie ist nicht nur bereit, diese Frau für immer ihre eigene Familie, ich gehe mal davon aus, dass sie auf jeden Fall eine hatte, die noch lebte, ihr eigenes Volk hinter sich zu lassen und in ein unbekanntes Land zu gehen, sondern auch für den Rest ihres Lebens Witwe zu bleiben. Sie ist bereit, bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben, bis sie stirbt. Und noch erstaunlicher ist ihre Aussage, dein Gott ist mein Gott. Noemi hatte doch gerade bekannt, dass ihre Erfahrung mit Jahwe Bitterkeit war. Und trotzdem kann Ruth sagen, dein Gott ist mein Gott. Stark. Sie will nicht mehr zurück zu ihrem alten heidnischen Leben. Sie hatte mit ihrer Heirat Kamosch, diesen moabitischen Gott oder Götzen, dem auch Kinder als Opfer dargebracht wurden, hinter sich gelassen. Ruths Worte zeugen einfach davon, dass sie sich zu Jahwe, dem einzigen und lebendigen Gott Israels, bekehrt hatte. Und sie wollte nicht mehr zurück. Und mich begeistert es einfach, wie diese Frau sich zu Gott bekannte, wie sie die Freiheit hat, ihre Sicherheit und ihre Bequemlichkeit zurückzulassen und mutig ins Ungewisse zu gehen. In ein Land, wo sie eigentlich mit Armut und Rassismus, die Israeliten, die mochten nicht die Moabiter, rechnen musste. Hier sehen wir also einen Menschen, der Beziehungen höher schätzt als Vorteile. Ihre Sehnsucht nach guten, echten Beziehungen führt sie dazu, gegenüber Noemi loyal zu sein, aber auch Gott, Jahwe, zu vertrauen. Aus rein menschlicher Perspektive könnte man ihre Entscheidung, mit Noemi nach Juda zu gehen, als töricht bezeichnen. Aber Ruth war erfüllt mit einer Hingabe, einer Treue, nicht nur gegenüber Noemi, sondern auch gegenüber Gott. Wir finden hier diesen Grundsatz, Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Und das ließ sie hoffnungsvoll weitergehen. Meine lieben Geschwister, niemand kann Beziehungen höher schätzen als Vorteile, ohne auch zu glauben, dass Gott am Werk ist und seinen Plan erfüllt und auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet, wo alles gut ist. Wie sehr wünsche ich mir, dass wir alle hier so eine Treue und Hingabe in unseren Beziehungen leben, wie Ruth sie vorgelebt hat. Loyalität und Hingabe Gott gegenüber, dem wir unser Leben anvertraut haben. Treue und Hingabe auch unseren Partnern, Partnerinnen, unserer Familie gegenüber, aber auch zueinander hier in der Gemeinde. Lass uns, meine lieben, Beziehungen höher schätzen als irgendwelche persönlichen Vorteile. Das können wir alle von dieser moabitischen Witwe lernen. Das Buch Ruth will uns also zeigen, Gott ist am Wirken, auch in den dunkelsten Zeiten. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken und mit welchen Ängsten der eine oder andere von euch ins neue Jahr gestartet ist. Vielleicht gibt es manche von uns hier, die fühlen sich ähnlich wie Noemi, verzweifelt, leer, bitter, enttäuscht in Menschen und auch in Gott. Wenn du dich so fühlst, will Gottes Geist dir gerade heute durch sein Wort sagen, steh zu deinem Schmerz. Sei ehrlich. Lass die Maske fallen. Leb im Sein, nicht im Schein. Sprich darüber mit Menschen, mit Glaubensgeschwistern, denen du vertraust. Und gib die Hoffnung nicht auf. Gerade zerbrochene Träume können Gottes unerwarteter Weg zur Freude sein. Ich kann nur beten und vertrauen, dass auch Frau Kufri, die so vom Leid und Elend heimgesucht ist, den lebendigen Gott kennenlernen darf. Vielleicht begegnen ihr Christen, Menschen dir was von dieser Hoffnung vermitteln können. Und ich hoffe sehr, dass auch sie irgendwann mal wieder einen Lichtstrahl der Hoffnung erkennen darf. Das erste Kapitel in dem Buch Ruth endet mit dem Satz: Und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Ich finde, das klingt schon fast poetisch. Steigert nicht nur die Spannung der Story, man will weiterlesen. Und wenn Gott will und wir leben, werden wir weiterlesen nächsten Sonntag. Aber hier wird schon angedeutet, Hoffnung liegt in der Luft. Die Sonne blinzelt schon über dem Horizont. Noemi kann sie noch nicht sehen. Ihre Welt ist immer noch finster. Aber die Sonne ist da und sie wird aufgehen. Man sagt ja, kurz vor Tagesanbruch ist die Nacht am tiefsten. Das ist kein Klischee, sehr oft wirkt Gott so. Können wir ihm vertrauen, dass auch die dunklen Farben unser Lebensbild schön machen? Manchmal ist es nicht einfach. In der Dunkelheit sehen wir gar keine Farben. Aber bringen wir ihm doch unsere Scherben. Er nimmt sie in Kauf, haben wir gesungen. Er fügt sie zusammen. Er füllt die Risse auf. Bringen wir ihm unsere Tiefen. Was aus Schmerz geboren, macht er zu Gold. Zerbrochen und wunderschön. Er kann schon das Ganze sehen. Lass uns noch, bevor wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern, unseren großen, wunderbaren Herrn, unseren Erlöser, noch mit Liedern anbeten und uns vor ihm beugen.